Meiner Mutter ist es immer wieder wichtig, uns Pakete zu schicken. Manchmal ist etwas dabei, was wir hier nur schwer bekommen oder vielleicht gar nicht. Aber häufig sind es Sachen, von denen sie weiß oder denkt, dass sie uns gefallen werden. Meist kostet das Porto mehr als der Inhalt. Sie schickt die Sachen nicht, weil wir sonst Mangel erleiden, sondern weil es ihr wichtig ist, uns ein greifbares Zeichen ihrer Liebe für uns zu geben. Ich denke, das ist ein gutes Bild für das, was Jesus uns in dem Abendmahl gegeben hat. Meiner Mutter genügt es nicht, ich liebe dich, übers Telefon zu sagen. Sie will uns ein Zeichen schicken. Jesus ist es nicht genug, dass wir sein Ich liebe dich durch das Neue Testament hören. Nicht mal, dass er uns seinen Geist geschickt hat. Er wollte, dass wir auch etwas haben, was wir anfassen, riechen und schmecken können. Dafür hat er uns das Abendmahl gegeben. Im 1. Korintherbrief Kapitel 11 finden wir das früheste Beispiel einer Abendmahlsliturgie. Aus diesem Text haben wir die klassischen Einsetzungsworte, die in den meisten Gemeinden beim Abendmahl zitiert werden. Aber der Text fängt nicht damit an, ist es nicht schön, das Abendmahl zu feiern. Paulus spricht Missstände in der Gemeinde in Korinth an und muss erstmal Klartext reden. Ich lese die Verse 1. Korinther Kapitel 11, 20 bis 22. Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrnmahls. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Im Greco-römischen Mittelmeerraum war es nicht ungewöhnlich, dass gerade reiche Leute Festmahlzeiten veranstaltet haben, zu denen reiche und arme Menschen eingeladen wurden. Allerdings haben sich nicht alle bei diesen Festen von demselben Buffet bedienen dürfen. Die Reichen saßen getrennt von den Armen und haben bessere Speisen und Weine gehabt. Dieser Text lässt vermuten, dass manche diese Praxis in die christliche Gemeinde hineingetragen haben. Paulus hat aber immer wieder gepredigt und betont, dass es in Christus keine soziale Abstufung gibt. Deswegen rügt er diese Praxis und sagt, das ist kein Essen des Herrenmahls. Und in den nächsten Versen erinnert er sie daran, was er ihnen schon gelehrt hatte. Ich lese die Verse 23 bis 25. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Hier haben wir einen Text, der seit Jahrhunderten auseinandergepflückt wird und als Ausgangspunkt für unzähligen theologischen Kämpfen gedient hat. Bis heute feiern katholische und protestantische Kirchen kein Abendmahl zusammen. Martin Luther und der schweizerische Reformator Huldrych Zwingli haben sich in Marburg getroffen und ihre Theologie diskutiert. Sie haben 15 verschiedene Punkte miteinander diskutiert und in 14 Punkten waren sie sich einig. Nur nicht in der Deutung des Abendmahls. Und so spaltete sich die Reformation weiter. Die Auseinandersetzungen entzündeten sich an »Das ist mein Leib« oder »Das ist mein Blut«. Bei einem Verhör im Zusammenhang mit einem Skandal hat der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton auf eine Frage, ist das wahr, geantwortet, es kommt darauf an, was ihre Definition von ist, ist. Das trifft auch hierzu. Die Katholiken sprechen von Transsubstantion, die Lutheraner von Realpräsenz, die Calvinisten von einer geistlichen Präsenz, und Zwingli wollte nur von einem Gedächtnis mal was wissen. Ach, ist es nicht schön, dass wir etwas haben, womit wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen können? Ja, und was ist es denn nun? Wie ist es eigentlich mit Jesu Präsenz? Ich habe natürlich auch schon vielfach über diese Fragen nachgedacht und einiges gelesen, mit verschiedenen Menschen diskutiert. Aber besonders spannend wurde es für mich, als ich über die Frage nachgedacht habe, was würde Jesus sagen, wenn man ihm diese Frage stellen würde? Weißt du, wie Jesus auf fast alle Fragen reagiert hat, die ihm gestellt wurden? In weitaus den meisten Fällen hat er immer mit einer Gegenfrage reagiert. Nun, ich kann jetzt nicht behaupten, eine besondere Offenbarung erhalten zu haben, aber als ich überlegt habe, wie würde Jesus auf die Frage nach der Art seiner Gegenwart im Abendmahl nachgedacht habe, dachte ich, er würde bestimmt sagen, ich bin jedenfalls da. Aber bist du wirklich da? Etwas, was meist aus dem Blick verloren wird, ist der größere Zusammenhang von dem Zitat, den Paulus gibt. Jesus fordert seine Jünger auf, das tut zu meinem Gedächtnis, während des Passamahls. Das Passamahl ist für sich schon ein Gedächtnismahl, bei der es liturgisch vorgeschrieben ist, dass nachgefragt werden soll, warum sie dieses Fest feiern. In der Mishnah, eine Art jüdischer Kommentar zu den Büchern Mose, heißt es, in jeder Generation ist der Mensch verpflichtet, sich selbst so anzusehen, wie wenn er aus Ägypten ausgezogen wäre. Wenn Jesus dann in diesem Zusammenhang sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, dann ist es von der Bedeutung her sinnvoll zu verstehen, dass wir uns selbst ansehen sollen, als würden wir selber mit Jesus am Tisch sitzen. Jesus selbst spricht zu dir. Mein Leib für dich. Mein Blut für dich. Es gehörte zu der jüdischen Gedenkkultur, dass sie nicht nur daran denken, dass etwas mal passiert ist, sondern sie sollten sich selbst in diese Situation hineinversetzen. Und so auch für uns mit dem Abendmahl. Das Handeln Jesu ist nicht nur eine historische Tatsache. Es wird in unsere Gegenwart transportiert. Deswegen lesen wir in Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir werden daran erinnert, was er für uns getan hat, aber auch daran, dass er jetzt hier bei uns ist. Wir sind es, für die er gestorben ist, und wir verkünden seinen Tod, bis er kommt. Das heißt, das Vergangene wird in unsere Gegenwart geholt, aber auch das Zukünftige. Er hat verheißen, dass er wiederkommt, und wir bekommen einen Vorgeschmack davon in dem Abendmahl. In der Urgemeinde wurde das Abendmahl mit einer gesamten Mahlzeit gefeiert, oft ein richtiges Festessen. Man darf nicht übersehen, welche Bedeutung das hatte. Es ist erst in den letzten 75 Jahren, dass es gelungen ist, zumindest in der westlichen Welt, die Essensversorgung für die gesamte Bevölkerung zu sichern. Das wird für diese Menschen, gerade für die Armen, alles andere als selbstverständlich gewesen sein. Deswegen ist es unakzeptabel, dass die armen Menschen herabgewürdigt wurden, denn so ist das nicht im Reich Gottes. Und deswegen sagt Paulus, was sie da machen, ist kein Herrenmahl. Man kann nicht leugnen, dass uns in unserer Form des Abendmahls einiges an Tiefe verloren gegangen ist. Ich bin manchmal gefragt worden, dürfen Hauskreise das Abendmahl miteinander feiern, auch wenn kein Pastor da ist? Und darauf kann ich nur mit einem ganz deutlichen Ja antworten. In einem Hauskreis wird die Nähe und Intimität des urchristlichen Abendmahls eher deutlich. Aber in dem Rahmen hat man auch besser die Gelegenheit, das mit einer Mahlzeit zu verbinden. Man kann zusammen feiern und das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Und gerade weil die Korinther sich scheinbar nach sozialen Klassen geteilt haben und somit das Ansinnen Christi ausgehebelt haben, spricht Paulus eine deutliche Warnung aus. Ich lese die Verse 27 bis 31. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele Schwache und krank, und nicht wenige sind schon entschlafen. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. Diese Worte verursachen bei vielen Menschen große Angst. Als Warnung oder gar Drohworte sollen sie uns zum Nachdenken bewegen. Aber viele von den Sorgen gehen über dem hinaus, was hier gemeint ist. Wenn Paulus sagt, wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn, will er nicht damit sagen, in deinem Leben muss alles in Ordnung sein. Bei den meisten von uns wird das zuletzt der Fall gewesen sein, als wir noch nicht gelernt hatten zu sprechen. Was Paulus mit unwürdig meint, ist eine Einstellung, die nicht zu dem Anlass passt. Für die Korinther war es ein Schmaus, wo die Reichen die guten Speisen bekommen haben und die Armen weniger, minderwertiger, bis hin zu gar keine Speisen bekommen haben. Und genau dieser Sachverhalt wird bei uns selten bis gar nicht zutreffen, da bei uns keiner sich den Magen vollschlagen wird von dem bisschen, was es bei uns zum Abendmahl gibt. Aber wir sollten uns fragen, nehme ich am Abendmahl teil, um mir eine Absolution zu holen für das, was ich gestern Abend gemacht habe, was ich nicht unter die Herrschaft Christi stellen will? Nehme ich am Abendmahl teil, einfach, dass keiner fragt, warum ich es nicht genommen habe? Oder nehme ich vielleicht nicht am Abendmahl teil, weil ich denke, dass ich erst besser werden muss, bevor ich zu Jesus kommen kann? Das wäre auch eine Art, das Opfer Christi herabzusetzen. Denn wenn wir am Abendmahl teilnehmen, verkünden wir, dass wir nur in ihm allein Hoffnung und neues Leben haben. Wenn Paulus in Vers 28 sagt, jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, geht es nicht darum, dass wir Vollkommenheit vorweisen können, sondern die Frage, sind wir bereit, alle Unvollkommenheit zum Kreuz Christi zu bringen? Sind wir bereit, einzugestehen, ich brauche Gnade, ich brauche Jesus? Zu einem solchen Text könnte man noch sehr viel sagen, aber an diesem Punkt möchte ich zusammenbinden. Es ist wichtig, dass wir gewisse Informationen bekommen, aber unser Bedürfnis und Jesus Geschenk an uns geht viel weiter als Informationen. Zum Beginn habe ich erzählt, wie es meiner Mutter wichtig ist, uns immer wieder ein Paket zu schicken. Wir sollen etwas Handfestes haben. Dietrich Bonhoeffer, der von den Nazis ins Gefängnis gebracht wurde und kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges hingerichtet wurde, hat Briefe an seine Familie geschrieben. Und in einem Brief an seinen Eltern finden wir, dass er schreibt: Es ist Pfingstmontag. Eben setze ich mich, um Rüben und Kartoffeln zum Mittag zu essen. Da wird völlig unerwartet euer Pfingstpäckchen abgegeben, das Renate gebracht hat. Es ist wirklich nicht zu beschreiben, wie einen so etwas freut. Bei aller Gewissheit der geistigen Verbindung zwischen euch allen und mir hat der Geist doch offenbar immer ein ungestilltes Verlangen nach Sichtbarmachung dieser Verbindung, der Liebe und des Gedenkens. Und die materiellsten Dinge werden dann Träger geistiger Realitäten. Gott, unser Vater, wollte, dass wir etwas zum Anfassen haben, zu sehen und zu schmecken. In dem kleinen Stück Brot und in dem kleinen Schluck Saft bekommen wir ein Päckchen von zu Hause. Der Inhalt des Päckchens ist zwar klein, aber die Bedeutung ist riesig. Sie sagt uns, Gott ist mit uns. Amen.